Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Matheunterricht, der soll künftig besser werden. Das verspricht ein neues Programm, das jetzt in fast allen Bundesländern startet, aber eben nicht in allen. Und wir stellen Ihnen eine Maschine vor, mit der vor 400 Jahren gerechnet wurde. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Sie war, das muss man sagen, ein weiterer Weckruf für die Bildungspolitik. Die Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, kurz IQB-Studie genannt, die hatte im letzten Jahr gezeigt, wie schlecht es um die Mathekompetenzen der Viertklässler steht. Nahezu jedes vierte Kind verfehlt demnach die Mindeststandards in Mathematik. Und nur etwa jedes zehnte Kind ist richtig fit in Mathe und kann darauf gut aufbauen nach dem Wechsel in eine weiterführende Schule. Um die Leistungen der Schülerinnen und Schüler zu verbessern, muss sich auch die Qualität des Matheunterrichts verbessern. Dieser Anspruch steckt, wenn auch etwas abgekürzt, im Namen des neuen Fortbildungsprogramms QAMAT, das die Kultusministerkonferenz aufgelegt hat und das jetzt in Berlin mit einer Bundeskonferenz in die praktische Umsetzung geht. Susanne Prediger ist Professorin für Mathematikdidaktik und leitet das Deutsche Zentrum für Lehrkräftebildung Mathematik in Berlin, wo dieses Fortbildungsprogramm angedockt ist. Und ich wollte zunächst von ihr wissen, womit Schülerinnen und Schüler in Mathe Probleme haben, wenn sie die Mindeststandards nicht erreichen.
Das Problem ist ja weniger, dass die Kinder das eine oder andere nicht rechnen können, sondern noch viel schlimmer, dass sie nicht verstanden haben, was sie da eigentlich rechnen. Und das ist ein großes Problem, weil wenn man kein Verständnis aufgebaut hat für das, was Zahlen bedeuten, was die Grundrechenarten bedeuten, dann kann man in der Sekundarstufe nicht weiterlernen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem.
Sie sagen, wir brauchen einen Unterricht, in dem mehr über Mathematik gesprochen wird. Was heißt das?
Also insgesamt ist es ja so, dass die Kinder mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in die Schule reinkommen. Einige Lehrkräfte können fantastisch mit dieser Buntheit umgehen, andere hatten gar keine Gelegenheit zu lernen, wie man das macht und wissen vielleicht auch gar nicht so genau, worauf es beim Mathematiklernen ankommt. Durch die Corona-Pandemie haben sich zusätzliche Lernlücken aufgetan und auch dafür sind die Schulen nicht alle vorbereitet, die Lernlücken zu schließen. Bei denjenigen Lehrkräften, die sehr gut ausgebildet sind, die schaffen es, die Kinder und Jugendlichen zum tiefen Denken zu bringen. Die kommen ins Gespräch mit den Kindern über Mathematik und regen an, dass sie nicht nur Rezeptewissen eben schnell sich aneignen, sondern auch Verständnis aufbauen. Aber wenn die Bedingungen schwierig sind in der Schule und die Klassen wuselig, dann gibt es so eine Tendenz, die das tiefe Denken gar nicht mehr anregt, sondern eher auf so ein Oberflächenlernen geht. Aber mit Oberflächenlernen, da kann man zwar kurzfristig irgendwas bimsen, aber das ist 2 Wochen später weg. Und so verschwenden wir total viel Zeit im Unterricht mit Oberflächenlernen, statt die Kinder zum tieferen Denken zu bringen.
Bei Ihrer Tagung in Berlin werden 365 sogenannte Multiplikatoren dabei sein. Welche Rolle haben die bei diesem Programm und wie tragen die vielleicht langfristig dazu bei, ja, dass Inhalte mehr vertieft werden in Mathematik?
Statt dem Oberflächenlernen arbeiten wir und die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren mit den Lehrkräften daran, den Unterricht kognitiv aktivierender zu machen, also die Kinder wirklich zum Denken zu bringen und mehr Verständnis aufzubauen. Und wir brauchen so viele, wir brauchen wirklich 365, weil wir nicht nur für die Grundschule arbeiten. Im Herbst werden ja die PISA-Ergebnisse für die 15-Jährigen kommen und die werden sicherlich auch wieder zeigen, der Bedarf ist in der Sekundarstufe genauso groß wie in der Grundschule. Deswegen haben wir ein Projekt aufgesetzt von der Grundschule bis zum Abitur, in dem Multiplikatoren mit Lehrkräften in Netzwerken zusammenarbeiten, um ihren Unterricht weiterzuentwickeln.
Und was ist der Vorteil an so einem Netzwerk?
Naja, es reicht ja nicht, den Lehrkräften einmal mitzuteilen, hier ist ein neues Unterrichtsmaterial, macht so, sondern Lehrerinnen und Lehrer machen sich das, was guten Unterricht ausmacht, selber zu eigen, gehen in die Kommunikation, sprechen untereinander, entwickeln Ideen. Und dafür jemanden zu haben, der diese Prozesse moderiert, sowohl auch Angebote macht, die wir aus der Wissenschaft machen können, aber mit den Kolleginnen und Kollegen die Sachen so aufbereitet, dass sie damit arbeiten können, das ist in dem Netzwerk besser möglich, als das in One-Way-Veranstaltungen möglich ist.
Wie berücksichtigen Sie denn dabei den allgemeinen Lehrkräftemangel? Gerade auch in den MINT-Fächern ist der ja sehr verbreitet. Werden zum Beispiel auch fachfremd unterrichtende Lehrkräfte eingebunden?
Unbedingt. Wir haben ja an einigen Schulen fast nur noch Fachfremde, an anderen Schulen, also bundesweit fast 30% Fachfremde, die müssen auch mit adressiert werden. Die sind nicht immer schwächer als ihre mathematisch Ausgebildeten, überhaupt nicht. Aber wir kombinieren diejenigen, die schon lange Erfahrung in Mathematik haben, mit denen, die sich in das Fach neu eindenken und versuchen, beide Gruppen dazu zu bringen, tiefer mit den Kindern einzusteigen in mathematisches Denken und Verstehen.
Die KMK hat das Programm aufgelegt. Bis auf Thüringen sind alle Bundesländer dabei. Ist Thüringen sozusagen das Eldorado für guten Matheunterricht oder warum hat das Land nicht mitgemacht?
Ja, wir freuen uns in der Tat, dass 15 Länder wirklich mitmachen. Das ist ja schon was Besonderes, dass sich alle Länder einigen. Thüringen hätte das inhaltlich auch spannend gefunden, hat aber eine so angespannte Haushaltslage, dass sie jetzt nicht in der Lage sahen, einzusteigen. Wir hoffen aber immer noch, dass die nachträglich doch noch einsteigen.
10 Jahre soll das Programm ja laufen. Ist das so eine Art Durchmarsch oder werden Sie zwischendurch mal nachschauen, evaluieren und eventuell auch nachjustieren, wenn es nicht so funktioniert, wie Sie sich das jetzt vielleicht vorstellen?
Das ist eine total wichtige Frage. Von Lehrerinnen und Lehrern wollen wir ja auch, dass die ihren Unterricht weiterentwickeln und hingucken, was passiert und dann wieder weiterentwickeln. Und genau diese Idee von Aktion, hingucken, Weiterentwicklung, die heben wir auch auf die nächste Ebene. Wir wollen in der Tat die ganze Zeit ununterbrochen hinschauen. Wie lernen die Lehrkräfte? Was ist für sie wirklich nützlich? Was ist Zeitverschwendung? Wie können wir die Zeit, die wir mit ihnen haben, am besten nutzen? Das heißt, es geht nicht um einmal evaluieren, sondern Forschung kann auch dazu dienen, die gesamte Zeit die Prozesse besser zu beleuchten und immer sofort Konsequenzen draus zu ziehen. Im August nächsten Jahres werden die ersten 1000 Schulen starten und dann eine zweite Kohorte ein Jahr später und eine dritte Kohorte und so weiter, bis wir bei 10.000 Schulen sind. Und wir hoffen natürlich, dass wir in jeder Kohorte wieder was dazugelernt haben, um das Lernen so effektiv wie möglich zu machen.
Sagt Susanne Prediger als Leiterin des Deutschen Zentrums für Lehrkräftebildung Mathematik, betreut sie das neue Fortbildungsprogramm QAMAT, mit dem der Matheunterricht in den nächsten 10 Jahren deutlich verbessert werden soll. Und nicht nur fachlich, wie zum Beispiel jetzt in Mathe, brauchen die Grundschulen mehr Förderung. Auch finanziell ist noch deutlich Luft nach oben. Denn die Ausgaben für Grundschulen in Deutschland sind nach einem Bericht des Kinderhilfswerks UNICEF im internationalen Vergleich sehr niedrig. Mit 0,7% des Bruttoinlandsproduktes investierte Deutschland im Jahr 2019 kaum mehr als Rumänien, das in diesem Vergleich an letzter Stelle steht. Und wir bleiben noch etwas in der Welt der Zahlen und der Mathematik. Gerade an den weiterführenden Schulen ist Mathe ohne Taschenrechner ja wohl kaum noch vorstellbar. Während die heute elektronisch funktionieren, bestand die erste mechanische Rechenmaschine aus Rädchen und Walzen. Sie konnte addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren und wurde von einem Gelehrten der Uni Tübingen entwickelt. Anlass für die Uni, den 400. Jahrestag dieser Erfindung mal ausgiebig zu feiern. Thomas Wagner war für uns vor Ort.
Tübingen vor dem Eingang des Uni-Hauptgebäudes. Die beiden Springbrunnen rechts und links gelten so ein bisschen als Wahrzeichen. Heute ist ein besonderer Tag. Viele Studierende denken an ihre ersten Gehversuche mit dem 1x1.
Ich hatte einen Rechenschieber als Kind gehabt. Ich fand das immer ganz cool als Kind, wenn man da so das visualisiert hat.
Eine mechanische Rechenmaschine. Diese mit so einem Stangen, wo man so Schieber rumtun kann. Das ist ja schon Jahre her. Über Kindergarten.
Mein Vater hatte sowas zu Hause stehen und hat uns mal erklärt, wie man damit früher gerechnet hat.
Ah, das war so ein vierkiges Holzding mit so Stäben dazwischen, auf denen so Murmeln waren.
Und auch innen drin im Audimax steht heute so ein viereckiges Holzding.
Ich habe hier Zahlen eingestellt, in dem Fall war es hier die Zahl 9 und dann habe ich das Zahnrad daneben von 1, 2, 3, man hört es, wie es so schön klackert, 5, aber das muss ja dann eigentlich in die nächste Stelle übertragen werden und genau das passiert auch. Und es klingelt, weil wir den Zahlenbereich überschritten haben.
Normalerweise. Der emeritierte Informatikprofessor Herbert Klären erklärt, wie sie funktioniert. Die älteste Rechenmaschine der Welt. Die wiederum wurde vor über 400 Jahren an der Uni Tübingen konstruiert. Vom Universalgelehrten Wilhelm Schickard, der den hölzernen Kasten mit allerlei Kurbeln, Tasten und Zahnrädern am 20. September 1623 in einem Brief an den Astronomen Johannes Kepler erwähnt.
Also die Rechenmaschine zeigt, wie man die Grundrechenarten mit Hilfe von mechanischen Gesetzmäßigkeit von mechanischen Zahnrädern lösen kann.
Und das war, weiß Professor Oliver Brinkmann, Sprecher des Fachbereiches Informatik an der Uni Tübingen, seinerzeit eine Weltneuheit.
Ja, also man muss sich vorstellen, vor 400 Jahren, also es gab einen gewissen Aufbruch. Ne? Man versuchte, Gesetzmäßigkeit der Natur zu erklären, zu beschreiben und auch berechnen zu können. Und dann war das natürlich das Hilfsmittel.
Ein Hilfsmittel, das den Geist der Uni Tübingen über die Jahrhunderte hinweg geprägt hat. Unirektorin Professor Carla Pollmann.
Also auf jeden Fall hat Tübingen eine sehr lange Tradition, die sich auf höchstem Niveau mit Rechnungen und Maschinen auseinandersetzt und gleichzeitig aber auch disziplinär breit aufgestellt ist. Und die KI ist natürlich auch eine Disziplin, die in viele Lebensbereiche reinspielt.
Vor 400 Jahren die erste Rechenmaschine weltweit, gebaut in Tübingen und nun erneut eine Innovation, die in dieser Tradition steht.
Wir haben jetzt ein Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz, das an der Universität verankert ist und durch den Bund extrem großzügig gefördert wird. Da sollen 20 Professuren hinkommen.
Dabei geht von der ersten Rechenmaschine made in Tübingen heute noch eine große Faszination aus.
Diese Kombination von Mechanik in den Zahnrädern und die Kreativität in der Maschine und die Zuverlässigkeit, die ist schon toll. Und gleichzeitig kann man, glaube ich, daran sehr viel verstehen, wie Mathematik funktioniert.
Die Tübinger Mathematikerin Professor Carla Zederbaum ist sich sicher, wenn Schülerinnen und Schüler am Nachbau der weltweit ersten Rechenmaschine mal so richtig nach Herzenslust herumdrehen dürfen, weckt dies das Interesse an einem vermeintlich schweren Fach. Das aber, glaubt Carla Zederbaum, so schwer gar nicht ist.
Mein Gefühl ist, dass kleine Kinder, bevor sie in die Schule gehen, eigentlich sich alle für Mathematik begeistern. Ich sehe im Freundeskreis, alle stellen Fragen wie, hören die Zahlen eigentlich irgendwann auf und warum gibt 2 mal 2 morgen immer noch 4? Und unsere Aufgabe ist, dass diese Faszination nicht ablebt.
Bei Schülerinnen und Schülern, aber auch bei Studierenden. Immerhin gehört die Uni Tübingen, so belegen es Rankings, zu den 100 beliebtesten Hochschulen weltweit. Oliver Brinkmann, Sprecher des Fachbereiches Informatik.
Also ich glaube, gerade die Kombination von gesellschaftlichen Fragestellungen mit modernen, ja, naturwissenschaftlichen Fragestellungen, mit modernen Fragestellungen aus der KI, diese Kopplung begeistert auch Studierende.
Oder wie es Unirektorin Carla Pollmann formuliert.
Ich glaube, es ist diese unwiderstehliche Mischung aus kleiner Stadt und großen Gedanken.
Junge Erwachsene empfinden nach einer aktuellen YouGov-Studie deutlich mehr Stress als Ältere. Vor allem dann, wenn sie noch in ihrer Ausbildung stecken. Insgesamt fühlten sich demnach mehr als 61% der Befragten gestresst. In der älteren Generation der sogenannten Babyboomer war der Anteil der Gestressten mit 44% viel niedriger. Als maßgebliche Stressfaktoren nennt die Studie vor allem Zeitdruck, aber auch ein hohes Arbeits- und Lernpensum. Dagegen helfen könnte vielleicht auch eine Art andere Pausenkultur. Und dafür blicken wir mal nach China, wo viele Beschäftigte ihren zugegebenermaßen sehr harten Arbeitsalltag überhaupt nur deshalb durchhalten, weil ihnen dort zumindest eine längere Mittagspause vergönnt ist.
Mittagszeit in Shanghai. Auf einer Bank, auf dem Sitz eines Elektromotorrollers oder sogar in einem Fahrradanhänger. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache nach einem ausgedehnten Mittagessen kurz schlafen. Ein Lieferdienstfahrer hat die Füße hoch auf den Lenker seines Motorrollers gelegt, den Kopf auf den Gepäckträger, die Augen hat er zu. Wir wecken ihn, das trägt er mit Fassung. Ich habe kurz Pause gemacht und arbeite wieder, sobald ich einen Auftrag habe. Wenn ich keinen habe, schlafe ich einfach. Nicht nur auf der Straße, auch in chinesischen Büros ist es üblich, mittags ein Nickerchen zu halten. Dafür ist die Mittagspause in Unternehmen in China mit 2 Stunden ausreichend lang. Manche Unternehmen haben extra einen Schlafraum oder es gibt faltbare Betten, die neben dem Schreibtisch aufgestellt werden können. Im Büro wird dann häufig mittags das Licht ausgeschaltet. Die Mittagspause ist von 12 bis 14 Uhr. Nach dem Essen kommen alle zurück ins Büro und das ganze Büro wird still. Dann nach 2 Uhr klingeln zahlreiche Wecker und alle stehen langsam auf, erzählt die 26-jährige Chen Jiale. Sie improvisiert ihren Schlafplatz im Büro und schläft mit dem Kopf auf der Tischplatte. Dafür hat sie einfach 2 Kissen, die sie sich an ihrem Arbeitsplatz so zurechtlegt, dass sie nach dem Essen eine halbe Stunde schlafen kann. Denn nicht alle haben Faltbetten in ihren Büros. In Fabriken kann es sogar vorkommen, dass Leute im Stehen schlafen und sich einfach irgendwo anlehnen. Warum der Mittagsschlaf in China nach dem Essen notwendig ist, erklärt Xu Xiaolin, Professor Professor an der Zhejiang-Universität in Hangzhou. Er geht davon aus, dass Chinesinnen und Chinesen mittags besonders ausgiebig und viel essen, was dazu führt, dass sie schläfrig werden. Wenn wir Menschen arbeiten, muss das Gehirn gut mit Blut und Sauerstoff versorgt werden. Nach dem Mittagessen braucht aber das ganze Verdauungssystem diese Energie. Daher ist das Gehirn zu dieser Zeit weniger versorgt, was dazu führt, dass wir schlafen müssen. Zudem wird von Arbeitnehmern in China viel abverlangt. Jiujiu Liu, das ist chinesisch und heißt von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends an 6 Tagen die Woche zu arbeiten. Diese Arbeitskultur hat sich in China durchgesetzt und ist in zahlreichen Unternehmen Praxis, auch wenn sie mittlerweile aufgrund der Zahl der Arbeitsstunden nicht mehr legal ist. Um das durchzuhalten, gönnen sich viele mittags eine längere Pause. Doch wer mittags schläft, der arbeitet abends auch oft länger, manche gar bis in die Nacht. Bereits in der Schule gibt es diesen Rhythmus. Von morgens bis abends sind die Kinder in der Schule. Mittags schlafen die Kinder, fahren dafür extra nach Hause oder schlafen in der Schule. In China war es von klein auf so, dass eine Pause zwischen den Unterrichtsstunden als sehr wichtig erachtet wurde. Noch mehr ist es notwendig, einen Mittagsschlaf zu machen, sodass man danach wieder besser lernen kann und am Nachmittag mehr Energie zum Lernen hat. Su Xiaolin von der Zhejiang-Universität. Studiert hat er vor allem die Schlafgewohnheiten der älteren chinesischen Bevölkerung. In einer Studie hat er nach eigenen Angaben mehr als 12.000 Menschen im Alter von über 60 Jahren zum Mittagsschlaf befragt. Die Hälfte der Befragten hat demnach die Gewohnheit, mittags zu schlafen. In der chinesischen Philosophie heißt es, der Mittagsschlaf bringe die Lebensenergie, das Qi, ins Gleichgewicht. Wer nachts schläft, muss demnach auch tagsüber etwas schlafen, sonst gibt es kein Gleichgewicht der Gegensätze von Yin und Yang. Davon ist auch die 26-jährige Chen Jialei, die regelmäßig im Büro schläft, überzeugt. Nur wenn du mittags schläfst, kann die Energie nach dem Essen in deinem Körper fließen und beruhigt sich. Nach dem Schlaf wirst du dich besser fühlen. Wenn du nicht schläfst, dann ist das Qi, die Energie, gestört.
Faltbetten im Büro und Licht aus. Eva Lambi-Schmidt berichtete über die chinesische Pausenkultur.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Ob Wojciech oder die Physiker, im Schultheater werden ja gern mal Klassiker aufgegriffen. Aber die Kinder und Jugendlichen einer Schule im nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach haben sich gegen die Stücke von Büchner und Dürrenmatt oder Shakespeare entschieden und lieber das aufgeführt, was mit ihrer eigenen Lebenswirklichkeit am meisten zu tun hat. Dazu haben sie sich quasi selbst ein Stück auf den Leib geschrieben, in dem es um die Schule der Zukunft geht. Hilde Braun hat sich die erste Aufführung angeschaut.
Eine Bühne, drei Schulspinde, auf denen drei Schülerinnen und Schüler sitzen oder liegen. Sie diskutieren hitzig über Probleme und Lösungen, wie Schule besser laufen könnte. Ein Vorschlag, Schulfächer streichen.
Naja, Kunst vielleicht?
Nein, das geht nicht. Mal abgesehen davon, dass man im Unterricht auch richtige Techniken zum Malen zu lernen kann, gehört es auch zur Allgemeinbildung.
Lehrermangel und volle Klassen gehören zu ihrem realen Schulalltag. Aber auch schlecht ausgestattete Klassenräume, schmutzige Schultoiletten und mangelnde Bewegung. Deshalb müssen sie nach möglichen Themen für ihr Wunschstück gar nicht lange suchen. Sie sind so lebensnah wie schwere Schultaschen.
Guten Morgen, schlag die Bücher auf, wir haben nicht viel Zeit. Heute machen wir die Heisenbergische Unschärferelation.
Ich weiß gar nicht, ob ich mein Buch mit habe.
Meins hat nicht mehr in den Rucksack gepasst. Zytologie, bürgerlicher Realismus und antike griechische Mythologie hatten schon so schwere Bücher.
Okay, ich kopiere euch schnell die. Die Stunde ist um. Ich schicke euch noch die Hausaufgaben.
Themen werden natürlich leicht überspitzt dargestellt. Eva Birkemeier hat das Stück geschrieben. Sie ist 19 und hat die Schulzeit gerade hinter sich.
Ich glaube, wirklich ein großes Problem ist, dass individuelle Förderung nicht wirklich umsetzbar ist im System, wie wir es gerade haben. Und das ist halt eins der Hauptprobleme, aber halt auch eins, was sehr schwer zu lösen ist.
Pixie Zydra ist 12 Jahre alt und zum ersten Mal dabei. Nach einem Vorsprechen vor den Sommerferien wurde sie ausgewählt und hat ihre Rolle wochenlang einstudiert. Für den Schauspielunterricht hat sie jedenfalls gerne gelernt, zusätzlich zur Schule. Einen Monat lang gab es jedes Wochenende intensives Training. Der Schauspielunterricht ist kostenlos. Spendengelder von Unternehmen und der Bethe-Stiftung in der Region machen es möglich.
Also es war sehr aufregend und viele Themen erkenne ich jetzt selber auch wieder, weil die halt in meinem Alltag auch immer wieder vorkommt. Auch Mobbing, Gewalt und so, weil ich halt auch vieles wirklich kannte und es dann auch gefühlt habe, wie es dann ist. Und ja, das fand ich cool.
Das Stück geht auch der Frage nach, ob wirklich jeder ein Abitur braucht oder ob das nicht eher ein Elternwunsch ist. Andere Unterrichtsformen und Zeiten, alles wird lautstark auf der Bühne diskutiert. Eine Lösung gibt es zum Schluss aber dann doch nicht. Auch das ein Stück Realität?
Das Stück ist zu Ende gegangen, dass alle Figuren an die Grenze ihrer Kräfte gekommen sind,
sagt Christine Trositz, die die Regie hatte.
Sie haben sich ja in immer mehr Diskussionen verstrickt. Das führte dann dazu, dass sie irgendwann völlig entkräftet waren und alle gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und es gab aber zwei Leute, die noch irgendwie durchgehalten haben und dann noch gerufen haben, Stopp. Und dieses Stopp kann man jetzt interpretieren von wegen, gebt nicht auf.
Aufgeben wollen auch die beteiligten Schüler nicht. Viele Ideen von der Bühne müssten auch im Lehrplan umsetzbar sein. Zum Beispiel mit anderen Lerninhalten, findet Pixie Zydra.
Außer jetzt in der Schule für die nächste Klassenarbeit brauche ich das im Leben einfach gar nicht mehr. Das würde ich mir wünschen, dass einfach die Themen ein bisschen aufgefrischt werden und wirklich Sachen uns erklärt werden, die man wirklich fürs Leben braucht.
Als Klassensprecherin hat sie diese Wünsche bei den Lehrern bereits angesprochen. Die Reaktionen fielen sehr unterschiedlich aus.
Zum Beispiel unser Klassenlehrer, der ist oft ein bisschen beleidigt, wenn wir dann was kritisieren an seinem Unterricht. Aber viele Lehrer nehmen sich das dann auch zu Herzen und versuchen es umzusetzen. Und das finde ich auf jeden Fall sehr gut.
Viele Wünsche scheitern jedoch offenbar am System Schule.
Ich würde mir wünschen, dass wir halt kleinere Gruppen haben, dass die Lehrer ein bisschen freundlicher sind und auch besser erklären. Da wird dann gesagt, okay, ihr müsst jetzt das plus das rechnen, aber wir wissen gar nicht, wieso denn.
In den nächsten Wochen besuchen auch Schulklassen mit ihren Lehrern das Jugendtheaterfestival. Vielleicht fällt die ein oder andere Idee ja dann auf fruchtbaren Boden.
Und das war's von uns, von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren.